Ja, dann fange ich jetzt einmal an. Also das ist jetzt eine ganz andere Ebene, als die der Knut gestern behandelt hat. Also da geht es praktisch, weil es geht ja um die Kritik an diesem Manifest, des Manifests Feminismus für die 99%. Also da ist dann auch so die Handlungsebene, die politisch-praktische Handlungsebene eher einbezogen, was dann auch ein Kritikpunkt von mir ist. Ich fange jetzt einfach mal an. Nach einer Zeit des dekonstruktivistischen Feminismus bestimmen seit den Krisenschüben Ende der 90er Jahre, also Krise der kleinen Tiger, Etablierung von Hartz IV, Finanzmarktkrise 2008 und so weiter, in den letzten Jahren marxistisch-materialistische Ansätze den feministischen Diskurs. Je mehr sich der Kollaps der Modernisierung, Robert Kurz, seither zeigt, desto mehr droht das Pendel gar in eine vulgär-marxistische Richtung umzuschlagen. Zugespitzt wird das meines Erachtens in dem Manifest Feminismus für die 99% von Cynthia Aruza, Titi Patachari oder Patachari, weiß nicht, wie man das ausspricht, und Nancy Fraser deutlich, indem etwa Rasse, Klasse, Geschlecht nur oberflächlich, vermeintlich gleichberechtigt miteinander vermittelt werden. Die darin vertretene Position läuft so einfach auf einen androzentrischen Kapitalismus als Masterkomplex hinaus, ohne dem anderen des Kapitalismus als solchen wirklich Rechnung zu tragen. Ebenso wird Naturbeherrschung nur einem allein auf das Plusmachen ausgerichteten Kapitalismus und seinen Agenten zugeschrieben. In diesem Sinne soll an diesem feministischen, in Anführungsstrichen, Manifest nicht zuletzt kritisiert werden, dass das hierarchische Geschlechterverhältnis, aber auch Rassismus, Homophobie und so weiter wieder einmal zu Nebenwidersprüchen gemacht werden, wie vormals schon in marxistisch-traditionellen Konzepten. Aruza und Co. wenden sich in ihrem Manifest gegen einen liberalen Feminismus, der für den Eintritt von Frauen in die Führungsetagen von Politik und Wirtschaft plädiert und nur an der Macht im Kapitalismus, Neoliberalismus partizipieren will. Neoliberal-kapitalistischer Macht werden die Frauenstreiks in verschiedenen Ländern gegenübergestellt. Zitat: Alles in allem antizipiert der Frauenstreik-Feminismus die Möglichkeit einer neuen präzedenzlosen Phase des Klassenkampfes, feministisch, internationalistisch, ökologisch und antirassistisch. Die Autorinnen des Manifests stellen diese neuen feministischen Bewegungen in die Tradition von Kämpfen um Arbeitsrechte und soziale Gerechtigkeit. Dabei plädieren sie für eine neue Definition von Arbeit. Zitat: Die Frauenstreikmilitanz ist zu einem Zeitpunkt ausgebrochen, an dem mächtige Gewerkschaften, deren Schwerpunkt im fertigenden Gewerbe liegt, deutlich geschwächt worden sind. Um den Klassenkampf wieder zu beleben, haben sich Aktivistinnen einem anderen Schauplatz zugewandt, dem neoliberalen Angriff auf Gesundheitsversorgung, Rente und Wohnen. Hier im Bereich der gesellschaftlichen Reproduktion stoßen wir heute auf viele der militantesten Streiks und Widerstandshandlungen. Von der Streikwelle der Lehrer in den USA über den Kampf gegen die Wasserprivatisierung in Irland bis hin zu den Streiks der Dalit-Müllleute in Indien, allesamt von Frauen angeführt und vorangetrieben, widersetzen sich Arbeiterinnen dem kapitalistischen Angriff auf die gesellschaftliche Reproduktion. Diese Streiks sind zwar offiziell nicht mit der internationalen Frauenstreikbewegung verbunden, haben aber viel mit ihr gemeinsam. Hat einmal jemand ein Tempo? Sie betreiben ebenfalls eine Aufwertung der Arbeit, die notwendig ist, Dankeschön, die notwendig ist, um unser Leben zu reproduzieren, und widersetzen sich zugleich der Ausbeutung dieser Arbeit. Zitat Ende. Worauf Sie hinaus wollen, ist folgendes Zitat: Der Feminismus, der uns vorschwebt, verzichtet auf halbherzige Maßnahmen und ist bestrebt, die kapitalistischen Ursachen einer metastasierten Barbarei anzugehen. Dieser Feminismus beschränkt sich auch nicht auf Frauenthemen. Er vertritt die Sache aller, die ausgebeutet, beherrscht und unterdrückt werden und hofft, eine Hoffnungsspirale für die ganze Menschheit zu sein. Deswegen sprechen wir von einem Feminismus der 99%. Die heutige Krise, die in verschiedenen Erscheinungsweisen sichtbar wird, sozial, ökologisch, Einbrüche bei den Sphären der Reproduktion, Dienstleistungen, ist für Aruza und Co. dabei vom Kapitalismus verursacht, Zitat, insbesondere jener grausam räuberischen Form des Kapitalismus, unter dem wir heute leben, globalisierend, finanzialisierend, neoliberal. Vor diesem Hintergrund eines verkürzten Kapitalismusbegriffs und der damit verbundenen Versuchung zu Personalisierungen öffnet sich hier meines Erachtens ein Einfallstor für einen strukturellen Antisemitismus. Dies kommt auch in der Formulierung zum Ausdruck, dass sich die Tentakel des Finanzwesens um das soziale Gefüge legen. Also Zitat Aruza und Co. Ansonsten wird an derartigen Stellen schon sichtbar, dass alle möglichen sozialen Disparitäten unter die Klassenkategorie gefasst werden sollen und der feministische Aspekt dabei in den Klassenweiten des Kapitalismus nur einer von vielen innerhalb des Kapitalismus ist und diesem identitätslogisch untergeordnet werden soll. Aber Aruza und Co. stellen die Besonderheit der Reproduktionsarbeit innerhalb ihrer Besonderheit auch als Allgemeines dar, um sie aber sogleich wieder in anderen Reproduktionsinstanzen, Institutionalisierungen, ontologisierenden Annahmen verschwinden zu lassen, wie ich gleich zeigen werde. Sie sehen in weiblichen Reproduktionstätigkeiten ein wichtiges Moment in der Gesamtreproduktion des Kapitalismus. Wenngleich sie auch in anderen Gesellschaften notwendig seien, erhielten sie im Kapitalismus einen anderen Charakter. Sie sehen den Sexismus in den Kapitalismus eingeschrieben. Dabei stellen sie dem Menschenmachen, das Frauen zugeschrieben wird, das höher bewertete Plusmachen gegenüber. Das Menschenmachen umfasst nicht nur die biologische Reproduktion von Menschen, sondern auch die Arbeitskraft. Das heißt, Zitat, Menschen mit den richtigen Einstellungen, Neigungen und Werten, Fähigkeiten, Kompetenzen und Fertigkeiten müssen hergestellt werden. Dies sind grundlegende, so Aruza und Co., materielle, gesellschaftliche, kulturelle Vorbedingungen für die menschliche Gesellschaft im Allgemeinen und die kapitalistische Produktion im Besonderen. Wir bezeichnen diesen umfänglichen Bereich lebenswichtiger Tätigkeiten als gesellschaftliche Reproduktion. Diese Tätigkeiten werden im Kapitalismus nicht bezahlt. Sie gelten als minderwertig und werden auch von den Arbeitern an die Frauen delegiert. Jedoch sind diese reproduktiven Tätigkeiten bei Aruza und Co. letztlich, wie gesagt, nur ein Unterpunkt des Kapitalismus im Allgemeinen. Dies kommt etwa an folgender Stelle zum Ausdruck. Zitat: Als Feministinnen ist uns bewusst, dass der Kapitalismus nicht lediglich ein Wirtschaftssystem ist, sondern etwas Umfassenderes. Eine institutionalisierte Gesellschaftsordnung, zu der auch jene scheinbar außerwirtschaftlichen Verhältnisse und Praktiken gehören, von denen die offizielle Ökonomie getragen wird. Hinter den offiziellen kapitalistischen Institutionen der Lohnarbeit, der Produktion, des Handels und des Finanzwesens stehen deren unverzichtbare Stützpfeiler und Möglichkeitsbedingungen. Familien, Communities, die Natur, Territorialstaaten, politische Organisationen und Zivilgesellschaften sowie nicht zuletzt enorme Volumina und zahlreiche Formen nicht entlohnter und enteigneter Arbeit. Darunter fällt ein Großteil der zur gesellschaftlichen Reproduktion erforderlichen Arbeit, die immer noch weitgehend von Frauen geleistet und häufig nicht entlohnt ist, wird. Auch dies sind konstitutive Elemente der kapitalistischen Gesellschaft und Kampfschauplätze innerhalb ihrer. Vor diesem Hintergrund halten Aruza und Co. den Terminus Care-Krise für verkürzt. Die Krise ist eine strukturelle. Sie ist fester Bestandteil der umfassenden allgemeinen Krise des heutigen Kapitalismus. Angesichts der Ernsthaftigkeit dieser allgemeinen Krise verwundert es nicht, dass sich die Kämpfe um die gesellschaftliche Reproduktion in den letzten Jahren explosionsartig ausgeweitet haben. Feministinnen aus dem globalen Norden beschreiben ihr Hauptziel oft als ausgewogenes Verhältnis zwischen Beruf und Familie. Die Kämpfe um die gesellschaftliche Reproduktion umfassen jedoch weitaus mehr. So etwa Proteste gegen, also das ist, sagt jetzt alles noch Aruza und Co., so etwa Proteste gegen Wohnraumkämpfe, Kämpfe um Nahrungsmittel, für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen von sozialen Berufen und Rechte von Migranten und Ähnlichem. Reproduktion ist bei Aruza und Co. auch von Klasse, Rasse und sexueller Orientierung bestimmt. Nicht weiße Frauen wurden in der Vergangenheit und werden in der Gegenwart dazu gezwungen, unentgeltlich oder schlecht bezahlt Reproduktionstätigkeiten zu errichten. Frauen sollen ihre Kinder zu bürgerlich vergeschlechtlichten Identitäten erziehen. Bevölkerungspolitisch sollen sie dazu bewegt werden, die richtigen Kinder der eigenen Nation zu bekommen und für eine untergeordnete Arbeiterklasse zu sorgen. Gewalt gegen Frauen erklären sich Aruza und Co. mit dem Kapitalismus folgendermaßen. Zitat: Weil der Kapitalismus die Reproduktionsarbeit überwiegend Frauen zuordnet, begrenzt er unsere Fähigkeit, uneingeschränkt als Gleiche an der Welt der produktiven Arbeit teilzuhaben. Im Ergebnis landen die meisten von uns in perspektivlosen Arbeitsverhältnissen und verdienen zu wenig, um eine Familie zu finanzieren. Dies wirkt auf das Privatleben zurück, und zwar zu unserem Nachteil, denn unsere geringere Fähigkeit, Beziehungen zu beenden, führt dazu, dass wir innerhalb dieser Beziehungen vergleichsweise machtlos sind. Der Hauptnutznießer des ganzen Arrangements ist fraglos der Kapitalismus. Aber das Ergebnis ist, dass wir doppelter Gewalt ausgesetzt sind. Der von unseren Familienangehörigen und Intimpartner und der, die von den Durchsetzern und Ermöglichern des Kapitals ausgeübt wird. Zitat Ende. Nicht ein kapitalistisches Patriarchat ist somit strukturell für Gewaltverhältnisse zu veranschlagen, also sag ich jetzt, sondern im Grunde ein Kapitalismus, der auch verschiedene Ungleichheitsdimensionen, Rassismus und Sexismus beinhaltet, die dann ihr Leben gewissermaßen als systemrelevante Nebenwidersprüche erfristen dürfen. Ein systematisches Verständnis des Kapitalismus im Sinne eines kruden Relationalismus, also siehe, was da oben, was ich oben alles als, was die so unter Reproduktion verstehen, schlägt so in eine primitive, personalisierende Schuldzuschreibung an die Agenten des Kapitals, insbesondere des Finanzkapitals, um, wobei der sexistische männliche Genosse kleingeschrieben wird und fast schon als Opfer daherkommt. Aruza und Co. sprechen sich meines Erachtens zu Recht gegen einen Gefängnisfeminismus aus, der den Justizapparat als geeignetes Mittel sieht, gegen nicht nur geschlechtsspezifische Gewalt vorzugehen. Da hat ja der Andreas was dazu erzählt, also beim vorletzten Seminar. Ja. Denn das Justizsystem sei selbst klassenspezifisch und rassistisch verfasst. Zu einer Wertabspaltungsperspektive, aus der das Verhältnis von Allgemeinem und Besonderem bestimmt werden könnte, dringen Aruza und Co. nicht vor. Vielmehr ist bei ihnen ein Klassenkampfkapitalismus das Allgemeine, aus dem dann alles deduziert wird. Insofern sehen sie ebenso wenig marktförmige Maßnahmen, zum Beispiel Mikrokredite, als geeignete Mittel zur Verbesserung der Lage der Frauen im Süden an, da diese von der Herrschaft, also Gewalt der Kreditgeber ausgesetzt seien, wobei Aruza und Co. wiederum bestrebt sind, aspekthaft das hierarchische Geschlechterverhältnis phänomenologisch als ein Moment des Kapitalismus herauszustellen. Zitat: Wir wissen, dass geschlechtsspezifische Gewalt im Kapitalismus keine Betriebsstörung darstellt, sondern einen systematischen Zustand. Sie ist tief in der Gesellschaftsordnung verwurzelt und kann weder verstanden noch abgemildert werden, wenn nicht der umfassende Komplex kapitalistischer Gewalt einbezogen wird. Die biopolitische Gewalt von Gesetzen, die reproduktive Freiheit verweigern, die wirtschaftliche Gewalt des Marktes, der Bank, des Vermieters und des Kredithais, die staatliche Gewalt der Polizei, die transnationale Gewalt von Grenzbeamten, Migrationsregimes und imperialen Armeen und so weiter. Dabei waren in den USA vor allem nicht weiße Frauen von der Hypothekenkrise betroffen. Arbeiterfeindliche Gesetze, so Aruza und Co., etwa in den mexikanischen Maquiladores, die gewaltförmig sind, Vergewaltigungen durch Chefs, Einschüchterungen und demütigende Körperkontrollen bei Frauen werden hier als Disziplinierungsmittel entgegengesetzt, womit das hierarchische Geschlechterverhältnis bei Aruza und Co. wiederum zum Nebenwiderspruch verkommt. Es wird in einem Klassenkampfkontext verortet. Ob eine patriarchale Männlichkeit in die Krise gerät, diese Frage kann dabei, in welcher Form auch immer, ob von rechts oder links, also wie es auch der Andreas in seinem Spitzenfrauenartikel dann bringt, also bei Aruza und Co. gar nicht mehr gestellt werden. Weil diese ganze Fragestellung, die geht dann sowieso schon von vornherein völlig im Kapitalismus auf. Sexualität sei im Kapitalismus von jeher zu regulieren versucht worden, so Aruza und Co. In der Phase, als er auf seinen eigenen Grundlagen zu prozessieren begann, geschah dies qua bürgerlicher Normen und heteronormativer und geschlechtsdualistischer staatlicher Regulationsformen, die sich international und massenkulturell verbreiteten. In neuerer Zeit kamen dem Kapitalismus nun sexuelle Flexi-Identitäten zu Pass, die allgemeinen Flexibilisierungstendenzen entsprachen, wobei reaktionäre rechtspopulistische Bewegungen dem andererseits jedoch komplementär seien. Zitat: Im Ergebnis finden sich die heutigen Befreiungsbewegungen zwischen Pest und Cholera wieder. Eine Seite möchte Frauen und LGBTQ-Menschen der religiösen und patriarchalen Herrschaft ausliefern. Die andere möchte uns, dem Kapital, auf einem Silbertablett zur Vernutzung überreichen. Feministinnen, also so Aruza und Co. weiter, für die 99% weigern sich, dieses Spiel mitzuspielen. Wir weisen sowohl die neoliberale Kooperation als auch die neotraditionelle Homophobie und Frauenfeindlichkeit zurück. Wir wollen den radikalen Geist des Stonewall-Aufstands in New York 1969 wiederbeleben, aber auch den der sexpositiven feministischen Strömungen von Alexandra Kollontai bis Gail Rubin und den der Unterstützung des britischen Bergarbeiterstreiks von 1984 durch Schwule und Lesben. Zitat Ende. Abstrahiert wird dabei davon, dass Zwangsheterosexualität sich aus der Trennung von Produktions- und Reproduktionssphäre im Sinne der Wertabspaltung als Zwangszusammenhang ergibt. Dabei wissen Aruza und Co., dass auch weiße Frauen an Kolonialismus und Rassismus Anteil haben. Weiterhin schreiben sie, Zitat: Uns ist ebenfalls bewusst, dass der Kapitalismus die Wurzel des Problems ist und dass Rassismus und Imperialismus wesentliche Bestandteile des Kapitalismus sind. Dieses Gesellschaftssystem konnte nur in Fahrt kommen, dank gewaltsamen Kolonialraubs, Sklaverei, Enteignung, die Unterscheidung zwischen freien und ausgebeuteten Arbeitern und abhängig enteigneten anderen, hat im Laufe der Geschichte des Kapitalismus unterschiedliche Formen angenommen. In der Sklaverei, im Kolonialismus, unter dem Apartheidsystem und in der internationalen Arbeitsteilung. Zitat Ende. Wieder einmal wird alles unter einen universalistischen Kapitalismus subsumiert. Wirklich andere wie Sklaven, nicht Weiße, kommen in diesem Kontext vor. Auch wenn festgestellt wird, dass schwarze Sklaven die Voraussetzungen des freien Arbeiters sind. Diesen wird aber nicht in ihrer Eigenlogik als anderes Rechnung getragen, sondern sie sollen von vornherein immanenter Bestandteil des Kapitalismus sein. Mitreflektiert wird hierbei, dass der Marxismus sie niemals als tatsächlich andere mit einbezogen hat, sondern bloß im Hinblick auf ein Imperialismuskonzept im Zusammenhang mit einer selbstrassistischen Fortschrittsideologie. Also das ist so, dass da der Marxismus, der kommt da in dem ganzen Manifest immer gut weg. Also als hätte es nie eine Kritik daran gegeben, dass der Marxismus selber, dass der ja selber rassistisch und sexistisch ist. Bis heute damit verbunden sei die Ausbeutung von Bodenschätzen, die Ausbeutung von Arbeitskraft in der dritten Welt, so Aruza und Co. Der Kapitalismus hat aus systemischen Gründen stets Klassen rassifizierter Menschen geschaffen, sagen also Aruza und Co. Alles muss bei ihnen unter Klasse subsumiert werden. Das wird hier wieder einmal deutlich. Heute treibe die Finanzialisierung und Schuldenpolitik als Landnahmepolitik im Süden indigene Völker fort. Sozialausgaben werden gekürzt und es finde eine Verschuldung von Arbeitern über Generationen hinweg statt, um globale Kreditgeber auszuzahlen. Zitat: Der finanzialisierte Kapitalismus geht auf jeder Ebene und in jeder Region mit rassifizierter Enteignung einher. Sie ziehen hieraus den Schluss, tatsächlich sind Rassismus, Imperialismus und Ethnonationalismus wesentliche Stützpfeiler einer verallgemeinerten Frauenfeindlichkeit sowie der Verfügung über alle Frauenkörper. Weil ihre Wirkungsweise uns allen schadet, sollten wir alle sie mit ganzer Kraft bekämpfen. Und das aber, sagen sie, ohne in eine pauschale Schwesternschaft zu verfallen, die Unterschiede unterschlage. Gemeinsamkeiten müssten dabei Resultat einer politischen Praxis und Aushandlung sein. Das alles, so versteht sich von selbst, vor dem Hintergrund eines Klassengegensatzes, sag ich jetzt, der alle anderen Diskriminierungen, um mit Althusser zu sprechen, und die Formulierung zu benutzen, also dieser Klassengegensatz ist eigentlich so die letzte Instanz bei Aruza und Co. Also und ihrer Analyse, ihrer populistischen Analyse. Aruza und Co. befürworten einen ökosozialistischen Feminismus. Dabei sehen sie wiederum das Kapital als verantwortlich für die ökologische Krise und den Klimawandel. Zitat: Der Klimawandel, der den Planeten heute bedroht, ist eine unmittelbare Folge davon, dass der Kapitalismus historisch auf fossile Energieträger zurückgegriffen hat, um die für ihn kennzeichnenden, auf Massenproduktion ausgerichteten Fabriken zu betreiben. Es war nicht die Menschheit im Allgemeinen, die über hunderte Millionen von Jahren unter der Erdkruste gebildeten Kohlevorkommnisse extrahiert hat, sondern das Kapital. Und es war das Kapital, das diese Kohlevorkommnisse im Handumdrehen verbraucht hat, ohne sich nur auch im Geringsten um die Wiederherstellung oder die Auswirkungen von Luftverschmutzung und Treibhausgasemissionen zu kümmern. Zitat Ende. Die ökologische Krise betreffe Frauen in besonderem Maße, sagen also Aruza und Co. Diese stellten 80% der Klimaflüchtlinge. Sie kämpften gegen Dürre, beschafften Lebensmittel und so weiter. Wobei nicht weiße Frauen des Südens die wesentlich ihre Communities stützen, durch Überschwemmungen, Bleivergiftung und Ähnliches besonders gefährdet seien. Ebenso stünden Frauen an der Spitze ökologischer Bewegungen auch im Süden. Zitat: Anders als jene Projekte eines grünen Finanzwesens, die die Natur in einem Pesthauch quantitativer Abstraktion auflösen, richten die Kämpfe der Frauen sich auf die reale Welt, in der Gerechtigkeit, Wohlergehen menschlicher Gemeinschaften und die Nachhaltigkeit der nichtmenschlichen Natur untrennbar miteinander verwoben sind. Zitat Ende. Der Gesichtspunkt Weiblichkeit und Naturbeherrschung, sage jetzt ich, fehlt bei Aruza und Co. dabei aber vollkommen. Ebenso kommt wieder ein vulgär-marxistischer und vulgär-materialistischer Standpunkt bei ihnen zum Ausdruck. Einzig das Kapital beutet die Natur aus und macht sie kaputt. Eine Kritik an einem marxistischen Fortschrittsbegriff fehlt auch hier. Ebenso wird ignoriert, dass eine Integration der Arbeiterklasse im Fordismus mit der Befriedigung von Konsumbedürfnissen Hand in Hand ging und dies von der Arbeiterklasse mehr als freudig angenommen wurde. Hier fehlt wieder einmal der systematische Blick im Sinne einer übergreifenden Fetischvergesellschaftung, und zwar im Sinne der Kritik der Wertabspaltungsvergesellschaftung, die auch derartige Tendenzen in Frage stellt. Damit verbunden ist der Affekt gegen die Abstraktion, Pesthauch quantitativer Abstraktion, also Formulierung von oben, der wieder einmal strukturell antisemitisch aufladbar ist. Politische Krisen sind in der institutionellen Struktur der kapitalistischen Gesellschaft angelegt. Dieses System trennt Politik und Wirtschaft, die legitime Gewalt und den stummen Zwang des Marktes. Im Ergebnis werden riesige Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, also jetzt ist ein Zitat Aruza und Co., der demokratischen Kontrolle enthoben und unmittelbar der Herrschaft der Konzerne ausgeliefert. Dabei beuteten die Staaten des Nordens, die des Südens durch eine unfaire Handelspolitik Schulden, militärische Eingriffe und Ähnliches aus. Zitat: Es scheint, als seien die demokratischen Ansprüche von Milliarden Menschen im globalen Süden nicht einmal als Gegenstand der Kooptierung interessant. Weiterhin heißt es, führende kapitalistische Interessen, die Obst-, Pharma-, Öl- und Waffenindustrien, haben in aller Welt systematisch Autoritarismus und Repression, Putsche und imperiale Kriege befördert. Tatsächlich sind Frauen in aller Welt die ersten Opfer, so Aruza und Co. weiter, von kolonialen Besatzungen und Kriegen. Sie sehen sich systematischer Belästigung, politisch motivierter Vergewaltigung und Versklavung ausgesetzt. Wir erklären uns mit diesen Frauen, so Aruza und Co., solidarisch, nicht mit den rocktragenden Kriegshetzerinnen, die die Geschlechter und die sexuelle Befreiung nur für ihresgleichen fordern. Aruza und Co. treten so für eine Bündnispolitik mit allen ein, die für die 99% sind, mit dem Ziel eines weltweiten Aufstands. Zitat: Umweltbewegungen, antirassistischen und antiimperialistischen Bewegungen mit LGBTQ-Bewegungen und Gewerkschaften. Dabei sind sie gegen einen Neoliberalismus wie auch gegen einen reaktionären Populismus. Was den reaktionären Populismus angeht, wollen wir, das ist jetzt wieder ein Zitat, wollen wir Arbeiterklassen-Communities von den Kräften ablösen, die Militarismus, Fremdenfeindlichkeit und Ethnonationalismus befördern und die sich auf irreführende Weise als Vertreter des gemeinen Mannes präsentieren, wo sie doch insgeheim die Plutokratie hervorbringen. Unsere Strategie besteht darin, die Arbeiterklassenanteile beider prokapitalistischen Blocks für uns zu gewinnen. Zitat Ende. Der Feind sei das System des Kapitalismus. Es geht ihnen nicht darum, Unterschiede abzustreiten. Zitat: Tatsächlich lässt sich Klassensolidarität am besten befördern durch wechselseitige Anerkennung unserer relevanten Unterschiede, der Divergenz unserer strukturellen Lagen, Erfahrungen und Leiden, unserer spezifischen Bedürfnisse, Wünsche und Forderungen, aber auch der Vielfalt der Organisationsformen, durch die wir unsere Forderungen umsetzen. So versucht der Feminismus der 99% den bekannten sterilen Gegensatz von Identitätspolitik und Klassenpolitik zu überwinden. Zitat Ende. Aber trotz des Betonens der Unterschiede gehen Sie, so sage ich, letztlich doch wieder vom Klassengegensatz aus, beziehungsweise diese ganzen Unterschiede gehen darin unter. Damit hätte die Betonung der Unterschiede für Sie eigentlich eher so einen strategischen Charakter. Es geht vor allen Dingen darum, also an Leute zu kommen, um sie für den Klassenkampf zu mobilisieren. Also ich komme jetzt zu einem vorläufigen Fazit. Der Klassenkampf beinhaltet bei Aruza und Co. eigentlich schon alles. Sexismus, das Ressentiment gegenüber verschiedenen Sexualitäten, Rassismus, Krieg und Kolonialismus wirken dabei eher äußerlich angeklebt, wodurch sich auch der Nebenwiderspruchscharakter des hierarchischen Geschlechterverhältnisses bei Aruza und Co. zeigt. Damit sind wir wieder am Ausgangspunkt unserer Überlegungen angelangt, der sich wie ein Faden durch das ganze Manifest zieht. Aruza und Co. wollen Feministinnen auf die Leimrute eines alten klassenkämpferischen Marxismus locken, angereichert durch Rassismus, Sexismus, Ökologie, die Reproduktion in verschiedenster Hinsicht. In der Not, die sich aus der gegenwärtigen geschichtlichen Situation dadurch ergibt, dass der produktive Proletarier weithin verloren gegangen ist, werden nun auch soziale Dienstleistungen kurzerhand zu proletarischen Tätigkeiten umdefiniert, wie auch prekär beschäftigte Solounternehmerinnen auf einem Elendsniveau und Ähnliches zu Proletariern werden. Der historischen Entwicklung von der Klassengesellschaft zur Mittelschichtsgesellschaft und wiederum zum Verfall dieser heute wird nicht zuletzt vermittelt über die Produktivkraftentwicklung, wird nicht Rechnung getragen. Anstatt Deklassierung, Ausgrenzung und Überflüssigkeit zum Skandalon zu machen, also der Begriff der Klassengesellschaft ist dabei meines Erachtens weit untertrieben, kommt es zu einem inflationären Gebrauch bei Aruza und Co. des Begriffs der Arbeiterklasse. Fast gewaltsam soll so ein alter, anachronistisch gewordener Arbeiterstandpunkt gerettet werden, über den die Zeit längst hinweggerollt ist. Ein Absturz der Mittelschichten wird dabei im Gefolge der Corona-Krise also erst recht wahrscheinlicher. Ausgerechnet unter dem Begriff der Arbeiterklasse sollen sich aber bei Aruza und Co. die verschiedenen wieder unter einem Dach einfinden, in dem ihrer Eigenlogik scheinbar Rechnung getragen wird, während sie in Wirklichkeit nur als Nebenwidersprüche existieren. Antisemitismus und Antiziganismus spielen dabei in dem Manifest übrigens gar keine Rolle. Dass das Kapital seit langem anonym wird, etwa in Form von Aktiengesellschaften, auch in Verbindung mit staatlichen Infrastrukturen, aber auch, dass das Arbeitnehmer-Kapital-Verhältnis im Selbstunternehmertum durch die Einzelnen hindurchgeht, liegt ihnen fern. Dies hat seinen Grund nicht nur darin, dass bei ihnen ein problematischer, alter, antiimperialistischer Ansatz federführend ist, sondern dass ihnen grundsätzlich eine Arbeitskritik völlig fremd ist. Stattdessen ist Arbeit ihr ureigenstes ontologisches Fundament. Schon der ganzen Sprache nach fühlt man sich häufig an einen Sowjetmarxismus und eine K-Gruppen-Rhetorik aus den 70er Jahren erinnert. Eine Abspaltung des Weiblichen als Voraussetzung für die Naturwissenschaften und die Entwicklung der Produktivkräfte, auch im Hinblick auf deren Anwendung in der Arbeitsorganisation, ist Aruza und Co., wie schon gesagt, äußerlich. Eine destruktive Naturbeherrschung geht bei ihnen allein aufgrund eines Kapitalismus, verstanden als personifizierte Herrschaft des Kapitals. Was in der Vergangenheit vor allem die Sache marxistischer männlicher Theoretiker, das hierarchische Geschlechterverhältnis zum Nebenwiderspruch zu erklären, so tun dies heute feministische Theoretikerinnen à la Aruza und Co. selbst. Also rhetorisch versteckt nun von ganz allein und von sich aus. Und nur vor diesem Hintergrund konstatieren sie, Zitat, was als Emanzipation aus neoliberal-feministischer Perspektive präsentiert wird, ist tatsächlich ein System verstärkter Ausbeutung und Aneignung und zugleich die Triebkraft einer sich zuspitzenden Krise der gesellschaftlichen Reproduktion. Zitat Ende. Dabei sind Hillary Clinton und Sheryl Sandberg als Spitzenfrauen, die sie anprangern, auch tatsächlich Opfer kapitalistisch-patriarchaler Ideologie, sag ich. Sexismus geht auch durch verschiedene ökonomische Stratifikationen hindurch, ob dies Aruza und Co. nun gefällt oder nicht. Noch wenn sie den Kapitalismus verbessern wollen, wären diese Spitzenfrauen faktisch bloß Krisenverwalterinnen des kapitalistischen Patriarchats. Entsprechenden kapitalistisch-patriarchalen Strukturen ist somit Rechnung zu tragen, auch wenn dies Aruza und Co. gegen den Strich geht. Also, und jetzt komme ich dazu, was die Wertabspaltung gar dazu denkt. Einen gänzlich anderen Weg schlägt die Wertabspaltungstheorie und Kritik ein. Sie geht davon aus, dass der Mehrwert sowohl im Sinne der Umverteilung als auch der abstrakten Arbeit als dessen Entsprechung obsolet ist. Die abstrakte, mehrwertschöpfende Arbeit ist auf, auch kategorial gesehen, Reproduktionstätigkeiten angewiesen, die minder bewertet an die Frau delegiert werden. Damit einhergeht die Zuweisung von bestimmten Eigenschaften an Frauen wie Fürsorglichkeit, Liebe, Emotionalität und so weiter, und an Männer, also Rationalität, Konkurrenz, Sachlichkeit und so weiter. Beides steht in einem dialektischen Verhältnis zueinander, wobei die Individuen nicht in Stereotypen, Kulturmustern aufgehen, sich ihnen aber auch nicht entziehen können. Das meint, dass der Wert nicht einfach dominiert, sondern diese Abspaltung des Weiblichen zur Voraussetzung hat, um überhaupt als er selbst existieren zu können. Damit hat die Wertabspaltung als weltgesellschaftlicher Basiszusammenhang auch eine kulturell symbolische Dimension. In der Postmoderne nehmen diese Verhältnisse ein anderes Gesicht an. Die Hausfrau und der männliche Familienernährer werden obsolet, ohne dass geschlechtsspezifische Ungleichheiten in einer zunehmend prekären Lage ausgehebelt sind. Das Patriarchat verwildert so nur, was sich auch in der Zunahme männlicher Gewalt zeigt. Damit geht die Wertabspaltungskritik davon aus, dass das Geschlechterverhältnis sowohl in der Vormoderne als auch in anderen Kulturen früher anders ausgesehen hat. Ich meine, das habe ich ja so in mehreren Publikationen jetzt schon entwickelt. Das ist jetzt einfach so eine ganz kurze Zusammenfassung. Ist auch in unserem Kontext nötig, das immer wieder zu wiederholen, weil, obwohl ich das Ganze jetzt an die 20 Jahre alt ist und ich das im Geschlecht des Kapitalismus schon dargetan habe, ist es oft einfach nicht präsent, also in unseren Diskussionen, also wenn man sich die Seminare in den letzten Jahren anschaut. Also Aruza und Co. dringen nicht zu einer Kritik des kapitalistischen Patriarchats vor, was eine Kritik der abstrakten Arbeit mit umfassen würde, und nicht nur die Aneignung des Mehrwerts durch das Kapital skandaliert. Vor diesem Hintergrund sehen Sie auch nicht, dass eine Abspaltung des Weiblichen und bestimmter Tätigkeiten stattfindet. Sie gehen von einer Arbeitsontologie aus, wobei Sie ein personalisierendes Kapitalverständnis haben, das vor allem in der Anklage des Finanzkapitals von Konzernen, Chefs und so weiter aufgeht. Und nur in diesem Kontext findet so dann eine Trennung von Produktions- und Reproduktionssphäre statt. Dabei ist eine vermehrt auftretende Gewalt gegen Frauen, nicht zuletzt im Kontext des Verfalls der Familie und einer Verwilderung des Patriarchats zu sehen. Die Krise der Arbeit geht mit einer Krise der Abspaltung einher. Damit verbunden sind auch eine Krise des Staats, die Herrschaft von poststaatlichen Banden und so weiter, die eine erhöhte Gewaltbereitschaft gegenüber Frauen mit sich bringen. Allerdings geht dieses wertabspaltungstheoretisch bestimmte hierarchische Geschlechterverhältnis nicht im Geschlechterverhältnis im engeren Sinne auf, sondern ist, um sich selbst behaupten zu können, gezwungen, sich selbst zu relativieren, da ihm eine grundsätzliche Subjektkritik inhärent ist, die sich aus der Kritik des männlich autonomen Subjekts ergibt. Es geht ihr, von sich selbst als Grundprinzip ausgehend, notgedrungen um die gesamte Gesellschaft. Aus derartigen Widersprüchen gewinnt die Wertabspaltungskritik ihre Kraft und ihr paradoxes Vermögen, auf sich selbst als widersprüchlichem Absolutum beharren zu können, das dazu in der Lage ist, sich selbst einzuschränken. Auch rassistischen, ökonomischen und bildungsbedingten Disparitäten, sexuellen Diskriminierungen, Homophobie und Ähnlichem kann so in ihrer Eigenlogik und in ihren Interferenzen stattgegeben werden, da sie nicht im Sinne eines hermetischen Totalitätsverständnisses, sei es im Sinne eines Traditionsmarxismus wie bei Aruza und Co., sei es im Sinne einer androzentrischen Wertkritik behandelt werden können. Stattdessen nehmen Aruza und Co. einfach im Sinne eines modifizierten Traditionsmarxismus eine Umdefinition des Proletariatsbegriffs vor. Dieser umfasst nun die ganze Menschheit, eben bis auf das 1%, wobei Differenzen und verschiedenen Ungleichheiten in diesem Sinne noch in ihrer Unterschiedlichkeit angeblich größter Respekt gezollt werden soll. Zudem unterstellen Aruza und Co. diesen 99%, dass sie prinzipiell emanzipatorisch orientiert sind und auf eine nicht kapitalistische Gesellschaft hinaus wollen, eine klassisch linke Agitprop-Position, die sich in der Vergangenheit schon häufig blamiert hat. Deswegen haben sie wohl auch die Form des Manifests gewählt. In diesem Zusammenhang wird auch ein schiefer Zusammenhang von Produktions- und Reproduktionsverhältnis in Bezug auf Frauen ausgemacht. Die Frauenstreiks im professionalisierten Reproduktionsbereich folgen den Streiks in der Produktionssphäre der früheren Jahrzehnte. Es ist nicht zu erwarten, dass entsprechende Reproduktionstätigkeiten jemals eine ähnliche Bedeutung und einen Stellenwert zugeschrieben wird, wie dies im fordistischen System bei Produktionstätigkeiten der Fall war. Sie kosten Geld und werden in der Krise vermutlich wieder für Gotteslohn, nicht zuletzt in Frauenhände gelegt. Also das ist einfach ein Krampf irgendwie, wenn die jetzt da irgendwie dafür plädieren, dass man einfach Reproduktionstätigkeiten halt zu Produktionstätigkeiten in der Bewertung umdefiniert und also das alles halt in so einem traditionsmarxistischen Kontext. Also das wird nicht mehr, weil mit so einem Verfall des Kapitalismus rechnen die, oder des kapitalistischen Patriarchats rechnen die ja nicht. Denn trotz Rettungspaketen in der Corona-Krise kann der Staat nicht beliebig Schulden machen und Geld drucken. Das Spardiktat ist keineswegs vorbei. In den Rang produktiver Arbeit können Kehrtätigkeiten nach dem Ende der Arbeit und dem Niedergang des kapitalistischen Patriarchats, des Kollaps der Modernisierung nie wieder treten. So ist es eher unwahrscheinlich, dass in Nach-Corona-Zeiten eine materiell und ideell nennenswerte Aufwertung von Kehrtätigkeiten erfolgt. Allerdings sind vermehrt symbolische Gratifikationen zu erwarten. Also das wäre auch ganz in den Traditionen des kapitalistischen Patriarchats gelegen. Eher ist eigentlich zu erwarten, dass sich womöglich die Löhne in anderen Sparten denen im Kehrsektor angleichen. Aruza und Co. wollen aber nur in einer falschen Selbstrelativierung des hierarchischen Geschlechterverhältnisses vor dem Hintergrund eines Proletarierkults eine solche Höherbewertung weiblicher Reproduktionstätigkeiten. Zitat: Das wahre Ziel der Kämpfe um die gesellschaftliche Reproduktion besteht darin, das Primat des Menschenmachens gegenüber dem Plusmachen durchzusetzen. Zitat Ende. Das wahre Ziel müsste meines Erachtens jedoch sein, das Menschenmachen und das Plusmachen gleichermaßen abzuschaffen. Denn beides gehört zusammen, wobei allerdings Ceterum censeo zu beachten ist, dass bei Aruza und Co. ohnehin auch das Menschenmachen letztlich unter die Klassenrubrik fällt. Dabei verbuchen sie auch den Klimawandel und die Naturbeherrschung in einem prinzipiell geschlechtsneutral veranschlagten Kapitalismus. In dem Bestreben, so hat man den Eindruck, dem rechten Populismus und neoliberaler Propaganda etwas entgegenzusetzen, werden Aruza und Co. selbst schamlos populistisch und versuchen einfach, altmarxistische Traditionsgewissheiten auf die neue Realität zu applizieren. Dass es überhaupt ein hierarchisches Geschlechterverhältnis gibt, soll auch bei Aruza und Co. allen gegenteiligen Beteuerungen zum Trotz in eine zweite Reihe verwiesen werden, im Sinne eines Klassenmarxismus. Genauso wenig haben andere Disparitäten Bestand. Auch sie gehen de facto in einen Klassenmarxismus unter, habe ich schon oft gesagt. Das alles kann nur schief gehen und hat mit einer tatsächlichen emanzipatorischen Theorie und Praxis heute, die stets bereit sein müssen, sich selbst zu reflektieren, nichts zu tun. Stattdessen suchen Aruza und Co. in einem linken Konservativismus ihr Heil, der bloß auf dem anderen Pol den rechten Rückwärtsgewandtheiten entspricht. Das Coronavirus hat gezeigt, dass eine Normalität aus den Latschen kippen kann, auch wenn es nicht die Ursache, sondern nur der Auslöser war, der den Niedergang des kapitalistischen Patriarchats beschleunigt. In immer sichtbar werdenderem Zerfall der Modernisierung stellt das Manifest für einen Feminismus der 99%, wie gezeigt, einen Holzweg dar. Das Geschlechterverhältnis als hinterstes, verborgenstes soziales Verhältnis innerhalb einer Stratifikationsgesellschaft wird wieder einmal zum Nebenwiderspruch. Ein nostalgisches politisches Subjekt Frau, wie es Koschka Linkerhand 2018 oder seitdem einfordert, ist so längst schon wieder in einem anachronistischen Klassenkampfsubjekt ertränkt, wenn Politik und Subjektivität selber an ihr Ende kommen. Frauen sind systemrelevant, aber das System ist kaputt, schrieb Margarete Stokowski letztens einmal treffend. Diese Einsicht müsste jedoch in den Kontext der Wertabspaltungskritik gestellt werden. Also Postskriptum ist jetzt: Die Kritik an dem Manifest für die 99% wurde noch vor dem Mord an George Floyd durch einen US-amerikanischen Polizisten geschrieben. Nicht erst die Kommentare von Linken hier zu zeigen, dass auch Rassismus nicht nur in diesem Manifest unter den Klassenstandpunkt subsumiert wird und ihm keine Eigenlogik als Diskriminierungsdimension zuerkannt wird, die dann freilich mit anderen Diskriminierungsformen, zum Beispiel Sexismus, ökonomischen Disparitäten und so weiter interferieren. Also hierzu möchte ich jetzt einfach mal einige Beispiele bringen. Zitat Peter Novak: Die Beschäftigung mit dem Tod von Euro Jallo, weiß nicht, wie man das spricht, Oreal, also okay, legt aber auch offen, dass neben Rassismus die Verachtung von einkommensschwachen Menschen ebenso das Problem ist. Bereits vor dem Tod von Oriallo starben in der Dessauer Polizeiwache 2 Menschen mit weißer Hautfarbe. Da die Gefahr, so weiterhin Noack, da die Gefahr darin besteht, dass eine transnationale soziale Bewegung von Liberalen gekapert wird, andererseits aber die größte Sackgasse ein schwarzer Nationalismus wäre, fehle eine Linie im Kampf gegen Rassismus und Kapitalismus. Und weiter, es gibt aber auch in der aktuellen Bewegung einige Lichtblicke. Dass sich Busfahrer unterschiedlicher Hautfarben in den USA geweigert haben, Polizisten und von diesen verhaftete Protestierer zu transportieren, ist ein solcher emanzipatorischer Moment. Hier wird die Organisation von Menschen unabhängig von Hautfarbe und Herkunft in den Mittelpunkt gestellt. Die reale kapitalistische Ausbeutung wird zur Grundlage von Organisierung gemacht. So wird ein Zusammenhang von Kapitalismus und Kolonialismus hergestellt, der in dem aktuellen Diskurs weitgehend ausgeblendet wird. Dadurch entsteht der Eindruck, also so, das ist jetzt alles so der Noah, Kolonialismus und Rassismus wären eine individuelle Schuld von bösen weißen Menschen. Also da hat man ja dann schon so das Gefühl, wenn man jetzt das Manifest nimmt und dann so diese Aussagen von dem Noah, da wird ja dann das auch wieder alles so auf die Kapitalisten geschoben, also so in dieser ganzen Konzeption. Also ins gleiche Horn bläst Anton Storchilow in seinem Artikel, also im Freitag, Solidarität statt Mitleid. Zitat, will man Bündnisse schaffen, die dieses Land verändern können, dann muss man unabhängig von der Hautfarbe sagen können, George Floyd war einer von uns. Ein Prolet, der von den Vertretern einer freidrehenden Staatsmacht erwürgt wurde, weil sie es konnten und wollten. Irgendein Mirko aus Delmenhorst hätte genauso grundlos draufgehen können, weil auch sein Leben im Zweifel nichts wert ist, wenn er keinen Rechtsanwalt als Onkel hat. Nur wenn man diesen Gedanken zulässt, wird es wirkliche Solidarität geben. Wir sind alle mitgeschlagen, wenn die Polizei auf Migrantinnen einprügelt. Sagen die Linksintellektuellen, den Proletarierinnen, das sei nur ein Problem im schlimmen Amerika, das zudem nur Schwarze wirklich betrifft, dann verstehen Proletarierinnen es als ein, das geht euch nichts an. Eure Erfahrungen interessieren uns nicht. Wir sind hier, um uns um Minderheiten zu kümmern, worauf die Proletarierinnen mit den Schultern zucken, ihre Solidarität wieder einstecken und sich ein wenig fragen, wozu sie solche Linksintellektuellen brauchen, die auf ihre Probleme keinen Pfifferling geben. Zitat Storchilow. Da kann man, sage ich jetzt, den schwarzen Erniedrigten und Beleidigten bloß raten, sich in die Obhut einer solidarischen Klassenkampflinken zu begeben. Ende.
Die jeweils eigenen Probleme sind immer die größten, das kann auch jeder Kleinbürger sagen und sagt es auch. Und dann kommt es darauf an, was kann man vom Kapitalismus eindeutig ableiten, was indirekt und was womöglich gar nicht. Zu einer Rollenzuweisung, wie Männer und Frauen sind, gehört auch eine Rollenentgegennahme. Und bis zu einem gewissen Grad gibt es, was diese Sache angeht, die Rollenentgegennahme angeht, einen kleinen Spielraum. Beispiel, Pärchen kriegt ein Kind, am bestimmten Zeitpunkt geht es darum, wie wird der Haushalt finanziert. Er verdient mehr und sie weniger, also bleibt sie erstmal eine Zeit lang zu Hause. Das ist jetzt in dem Fall, könnte man zwar auch sagen, da kommt es darauf an, wer verdient wie viel, und geht es nicht auch umgekehrt. Aber da liegt es dann an den Leuten, wie weit sie sagen, ja gut, wenn das so ist mit der Kohle und wir brauchen das alles, dann machen wir das so, dass du arbeitest und ich bleibe eine Zeit lang zumindest zu Hause, bis wir uns eine Zugefrau oder sowas leisten können. Mit letzterem wird wieder das Verhältnis oder die soziale Hierarchie zwischen Frauen und Frauen aufgezeigt. Das hat auch Robert Kurz mal gezeigt, die Karrierefrau, die alleinerziehende Mutter, eine Grafikerin, hat einen Auftrag, ist arbeitslos, hat einen Auftrag und jetzt muss das Kind irgendwie untergebracht werden und das macht dann die polnische Zugefrau. Also die hat nochmal die Hälfte von dem verdient, was die Frau verdient. Andere Dinge, wo ich finde, dass man relativ eine Ableitung herleiten kann, ist Folgendes. Das war eine alte Zeichnung aus einer alten Gewerkschaftszeitung. Der Chef brüllt den Arbeiter an, der Arbeiter geht nach Hause, brüllt seine Frau an, die Frau brüllt ihre Kinder an, ein Mädchen, ein Junge. Da kann man schon sagen, da ist die Rollenentgegennahme einfach unkritisch da und die Hierarchie wird emotional von oben nach unten ausgetragen. Also da kann man schon eine relativ eindeutige Ableitung hinkriegen. Aber ich echauffiere mich immer ein bisschen über dieses Stichwort Nebenwiderspruch, Hauptwiderspruch.
Ja, das kommt ja nicht von mir.
Der Lobbyismus so anfüttert. Das ist das, was mich daran stört, dass der Lobbyismus angefüttert wird von Leuten, die einen Teufel zu tun haben mit Kapitalismuskritik, die nur ihre Lobbyinteressen vertreten wollen, wie die LGBTQ-Truppen zum Beispiel. Ich habe auch schon mit denen diskutiert. Und sobald es in Richtung Kapitalismuskritik geht, wird das vom Tisch gefegt. Also es ist nur Lobbyinteresse im Kapitalismus, in Gerechtigkeit bitte im Kapitalismus, aber nicht grundsätzliche Infragestellung, kommt überhaupt nicht in die Tüte.
Die Lise wollte was als nächstes sagen.
Also wenn ich die Lise erstmal richtig verstehe, kritisiert sie ja gerade so diesen Leben und Hauptwiderspruch und formuliert ja eher gerade, dass man es eben nicht so einfach machen kann, dass da irgendwie der Hauptwiderspruch ist und gar nicht kommt da irgendwelche Nebenwidersprüche, sondern dass man es eben von Anfang an zusammendenken kann. Ich finde, bei deinen Beispielen wird ja schon deutlich, dass man mit diesen Ableitungen, wie du das gerade gemacht hast, eigentlich nicht weiterkommt. Weil man müsste ja schon fragen, wieso will die Frau, also das sind ja auch die ganzen gesellschaftlichen Fragen noch mit sich mit drin und dieses ganze Konstrukt von Familie und so weiter. Also, ich glaube, es ist ja immer schwer, bei all diesen Dingen überhaupt zu wissen, wo ist da jetzt die Vernassung, das Gesellschaftliche, was ist da individuell. Und das ist eben das, was man dann irgendwie ausgrenzen muss. Ich glaube, dass es mit Ableitungen überhaupt nicht funktioniert in dem Bereich. Und dass man da ein Stück weit sich von verabschieden muss, prinzipiell. Von dem Versuch, da irgendwann eindeutig ableiten zu können. Sondern es im gesamten Zusammenhang nehmen muss und sich da nachher, dass da alle drin sind und alle auch ein Stück weit reproduzieren müssen, auch ein Stück weit die wollen. Also man kann da ja nicht einfach raus war individuelle Entscheidung. Also ich glaube, egal, also keine Frau kann aus dem System raus, egal wie sie das mit dem Partner und den Kindern dann ausgestaltet, bleibt sie die Mutter und Frau und ihr Mann.
Ja, das ist mir schon klar. Also da stimme ich dazu.
Genau, und ich habe aber so viele da einfach auch anders, verstehe ich anders.
Also ich glaube auch, dass man aus diesem Ableitungszusammenhang raus muss. Also für mich ist das ja nicht so irgendwie, da ist der Kapitalismus als geschlossenes System und dann gibt es daneben irgendwie dann Rassismus, Sexismus. Sondern das steht ja in einem Zusammenhang. Aber das lässt sich halt nicht innerhalb so einer androzentrischen, innerhalb eines Kontextes des weißen, männlich-weißen Mittelschichtsubjekts lösen, sozusagen. Du kannst aber nicht sagen, dass das jetzt was Getrenntes ist, wie ein Apfel, den man durchschneidet und dann hast du da die Hälfte und die Hälfte und aus der einen kannst du dann das alles wunderbar ableiten. Also das ist irgendwie schon problematisch. Und mir ist es jetzt eigentlich darum gegangen, mit diesem in meinem ganzen Referat, da ging es mir eigentlich um Strukturen. Und jetzt, dass jetzt sich das dann so darstellt, also dass sie dann halt daheim bleibt und er, weil er halt ein größeres Gehalt hat, obwohl vielleicht die dasselbe Bildungsniveau da ist oder so, das ist nicht nur was sich jetzt irgendwie auf dieser Handlungs- und in die individuellen Ebene bewegt, sondern es ist natürlich selber diese Wertabspaltungsstruktur. Das ist das, dass sie das dann halt annimmt und er dann zu Hause bleibt und er dann halt da arbeiten geht und so. Und das kann man da nicht einfach so verdinglichend. Also ich merke bei uns, das Bedürfnis habe ich auch gestern schon bemerkt, dass man das dann einfach aufgrund von so normal, so formal logischen Zuordnungen sozusagen versucht irgendwie analytisch zu handhaben und ich glaube, so geht das halt nicht. Also gerade das mit dieser Abspaltung, das zeigt halt, da gehört ein anderes Theorieverständnis sozusagen dazu, das sich eher an so negativ-dialektischen also Theorie von Adorno orientiert und eben nicht an so diesem formallogischen, analytischen Marxismusverständnis, was ja, das ja auch gerade der Knut kritisiert hat, zum Beispiel im Sinne dieses Klaus Müllers oder sowas. Ne? Und ich habe so den Eindruck, dass bei uns da manche Leute immer noch so unterwegs sind. Und was wichtig ist bei mir, ist eben, uns anders auszudrücken. Also ich bin da halt, und das wird häufig halt nicht in unseren Kontexten genügend berücksichtigt. Für mich besteht diese Wertabspaltungskritik nicht nur aus Wertkritik oder aus Marx sozusagen mal ganz platt gesagt, sondern für mich ist es genauso auch die kritische Theorie. Und ohne Dialektik der Aufklärung ist für mich auch keine Formulierung dieser Wertabspaltungskritik möglich. Und da ergibt sich, um das mal verdinglichend selber auszudrücken, auch ein anderer methodischer Zugang zu Sachen. Und da glaube ich, geht vielleicht im Exit-Zusammenhang auch manches noch auseinander.
Ja. Ich denke auch, dass das etwas ist, in dieser Auseinandersetzung, die du ja auch sichtbar machst, das ist etwas, dem können wir gar nicht ausweichen. Weil uns ja tagtäglich dieser Reproduktionszusammenhang so präsentiert wird. Also das heißt, man muss eigentlich immer diese Selbstreflexionsebene mit drin haben, dass man die nicht verliert. Also man wird ja geradezu in die Richtung gedrängt und muss permanent dagegen an.
Kritik der Instrumentalität.
Permanent, ja. Also das ist so. Also ich nur eine Randbemerkung, das Ableitungsdogma, also das spätestens mit der Staatsableitungsdebatte dürfte doch klar sein, dass man das auf keinen Sachverhalt in dieser gebrochenen gesellschaftlichen Kriminalität anwenden kann. Also die hat schon lange eigentlich erledigt, also weil auch das reproduziert sich. Ja. Also das, da kommen wir vielleicht auch damit nochmal drauf,
ja,
dass so offene Fragen sind,
ja.
Oder offene Punkte, über die man vielleicht mal wieder reden sollte oder die man sich mal wieder aneignen sollte. Das gehört nämlich mit dazu.
Ja, da haben wir dann eigentlich wieder so ein ähnliches Problem wie auch beim Knut, dass du nämlich diese Denkformen, um was klar zu machen, irgendwie dann anwenden musst sozusagen. Und dann, da weißt du aber dann von vornherein genau, dass das nicht stimmt, und du musst dann auch noch so die Prozesslogik mit hereinnehmen und eben dieses andere auch. Und dann wird es irgendwie so eine andere Theoriearchitektur. Und das sind so Widersprüche, da kannst du jetzt halt nicht raus. Und das hat halt auch was mit Denkformen und sowas zu tun. Und wir wissen halt einfach nicht in einer Gesellschaft nach dem kapitalistischen Patriarchat, welche Denkformen es jetzt halt gibt. Aber wir dürfen diese Denkformen bei uns dann halt auch nicht irgendwo sozusagen als was Absolutes sehen. Also wir dürfen das jetzt nicht sehen, das ist dann irgendwie was für die Ewigkeit oder sowas, und da haben wir irgendwo sozusagen dann so einen ontologischen Fixpunkt oder irgend sowas, sondern wir sind da selber Teil dieses Prozesses, und es kann dann bloß helfen, dass wir da rauskommen und dass dann selbst noch so Denkformen wie die Dialektik oder auch die negative Dialektik dann letztendlich selber noch immanent sind oder so. Ja, wer? Also erst der Knut und dann du.
Ich habe noch eine Frage, die geht eigentlich mehr informatorischer. Aber der Hintergrund ist, also das klassische marxistische Verständnis des Kapitalismus ist, dieses System wird dominiert vom Klassenkampf. Da haben im Moment die Bösen die Oberhand, dann müssen die Guten die Oberhand bekommen, dann wird alles gut.
So ein bisschen.
Und alles, was drunter ist, kann man eigentlich platt machen und vernachlässigen.
Ja, genau.
Das stimmt ja nicht so ganz. Also wir haben ja gestern gesehen, auch die Kapitalisten, sobald die den Mehrwert erbeutet haben, streiten sich untereinander. So, im Marxismus gibt es da durchaus auch Anklänge, dass man das auf der Seite der Unterprivilegierten sieht.
Ja, das also machen die ja auch.
Lenins Arbeiteraristokratie, Dritte Welt und Erste Welt, Mauskampf vom Land gegen die Stadt, ist das eigentlich komplett tot? Oder leben diese Vorstellungen noch? Weil das Interessante ist ja, dass gerade jetzt, wo mit dem Aufkommen rechter Parteien sich auch gerade diese Parteien dort stark verbreiten, wo an sich die Unterprivilegierten sitzen. Ja? Dass also da ganz andere Prozesse ablaufen, als man im Marxismus glaubt, dass die alle nach links gehen. Das tut es ja nicht.
Die habe ich ja aber alles gesagt in meinem Referat. Und ich meine, Aruza und Co., die sind ja selber irgendwie das beste Beispiel. Gerade, also je mehr sich dieser Kollaps zuspitzt, desto mehr wird irgendwie auf überkommene Denkmuster zurückgegriffen. Es wird nicht, also es wird nicht geguckt irgendwie, die Struktur hat sich ja jetzt auch verändert, also dieses Klassenverhältnis gibt es nicht, so nicht mehr, sondern es wird versucht, das alles in dieses Schema zu pressen. Und das ist es ja. Und das ist ja dieses Populistische auch, wo das aber auch gar nichts mit diesen Unterprivilegierten sozusagen zu tun hat, weil das ist ja ein Konstrukt von denen. Das ist genauso ein Konstrukt von denen wie die Arbeiterklasse bei den K-Gruppen oder sowas. Die sind an die Arbeiterklasse herangetreten und die Arbeiter haben denen die Zunge damals rausgestreckt, wenn die dann halt da am Fabrikwerk gestanden sind oder sowas. Also das ist einfach ein Konstrukt. Und dann würde ich halt auch sagen, das habe ich ja versucht, auch in diesem Referat It's a Class Stupid, dass irgendwie diese Unterprivilegierten sind ja nicht irgendwie so diese Arbeiterklasse, das wird immer unterstellt. Ne? Es ist ja aber doch so, dass diese Unterprivilegierten irgendwie ja selber, die nicht zur Arbeiterklasse gehört haben, damals von dieser Arbeiteraristokratie oder sowas oder von dieser organisierten Gewerkschaft oder sowas, ja selber irgendwie dann alle verachtet worden sind. Also die Müßiggänger schiebt beiseite und solche Dinge. Ne? Also das war ja dann das Lumpenproletariat auch bei Marx und so. Und insofern stimmt es halt nicht. Also bei dem Klassenbegriff muss man halt auch genauer hingucken. Oft wird es einfach bloß so als moralischer Begriff irgendwie für alle Unterdrückten sozusagen verwendet. Ne? Und für die aber das stimmt ja so gar nicht. Da werden ja dann auch wieder so, ja, sagen wir es mal ruhig so, so Mittelschichtsinteressen einfach irgendwie verleugnet und so getan, als wäre man für die Unterprivilegierten dabei. Es ist eigentlich das eigene Interesse. Also man will halt eigentlich sein Mittelschichtsleben und seinen Job irgendwie haben, sein Leben lang und nicht irgendwie dauernd in zeitlich befristeten Arbeitsverhältnissen sein. Man will im Grunde genommen auch als Akademiker die Reproduktion haben, da sind noch so ständische Überhänge auch da. Und halt eben nicht irgendwie wie der Mirko irgendwo, verstehst du, der bei der Müllabfuhr, also so als Konstruierter lebt. Ne? Und irgendwie, also habe ich halt oft so den Eindruck, die größten Probleme hätten eigentlich so diese Aruza und Kos, wenn sie dann tatsächlich mit ihren imaginierten Arbeitern irgendwie da in Kontakt kämen, weil die würden sich nämlich gar nicht verstehen. Also weil das ist ja das alte Problem, also so mit diesen K-Gruppen und mit diesem ganzen Zeug, da kommt ja auch immer so dieses Problem noch, dieses alte, was traditionellerweise so formuliert worden ist, Klasse an sich und Klasse für sich. Und man muss dann die dauernd agitieren und so und man muss die im Grunde genommen auch bevormunden. Also diese Aruza und Kos, die bevormunden eigentlich diese Leute, diese imaginierte Arbeiterklasse viel mehr als wir, wo wir sagen, wir müssen das strukturell auf den Begriff bringen, aber wir gehen nicht hin und missionieren die. Also ja. Ist es wieder mit mir durchgegangen? Ja.
Du hast aber zitiert, ich habe Pest auf quantitative Abstraktion. War das von Aruza und Co.? Das finde ich ja doch irgendwie beeindruckend deutlich, das Abstraktionstabu ausgesprochen.
Genau.
Heißt das da tatsächlich, dass das ist für deren Verständnis von klassengesellschaftlichem Kapitalismus eigentlich nicht so was gibt in der Vermittlung von quantitativen und qualitativen Faktoren und so weiter, sondern die interessieren sich für quantitative Sachen gar nicht? Oder ich hätte es gerne ein bisschen kommentiert von dir, was das meint eigentlich.
Ja, du wolltest
das. Da kommt genau das zum Ausdruck, was Ross Dieter eben dargestellt hat mit der Frage des Klassenbegriffs und dieses instrumentellen Charakters. Also das ist genau, wenn allein schon der Begriff Festhau. Also wenn man das verwendet, das ist ja quasi eine Zuweisung von einer Krankheit. Also das macht das. Und dann streicht das eigentlich nur nochmal, was du gesagt hast. Also mir ist eigentlich noch in den Sinn gekommen, wo du den Namen Adorno erwähnt hast, Reflexion zur Klassentheorie. Ich glaube, das ist so aus 1944, wo er den Begriff der klassenlosen Klassengesellschaft, ich weiß nicht, ob der von ihm ist oder ob er den da zitiert, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Aber der passt, glaube ich, drauf. Also dieses Zurückweisen, also dieses nicht in der Lage sein, die Vermittlung, die irrationale Vermittlung von Quantität und Qualität, von Wesen und Erscheinung. Da steckt ja eigentlich dahinter, dass das zurückgewiesen wird von Aruza und anderen. Das ist völlig passgenau zu der Kritik, die du gemacht hast. Das ist genau der Punkt.
Also es wird halt irgendwie im Grunde genommen so also diese Profitmacherei und dass diese instrumentelle Vernunft, um es mal so zu formulieren, halt die ganze Gesellschaft und das Rechnerische eingestellt sein, wie das einmal der Ferdinand Tönnies genannt hat in Bezug auf den Kaufmann und so. Also das sind ja alles dann so Zuschreibungen, die mit dem Juden, also mit antisemitischen Stereotypen korrespondieren. Und es war auch vorauszusehen, bereits irgendwie in den 90er Jahren, also dass da irgendwie so ein Sündenbock dann aufgemacht wird. Und das ist ja dann tatsächlich irgendwie auch so, dass mit diesen Spekulanten und so, mit dem ganzen Finanzkapital und mit den Krediten, die haben ja lauter solche Begriffe da auch drinnen. Und dass das schon mit so einem, da wird oft argumentiert, das hat jetzt ja mit den Juden nichts zu tun, aber das springt da über. Das ist sozusagen psychologisch. Ist es dann so, dass du dann halt auch, du kannst es ja auch tatsächlich empirisch beobachten, dass der Antisemitismus auch zunimmt und es hat auch damit was zu tun mit so diesen Fantasien, wie Juden sind und so. Und dann wollte ich aber noch was sagen zu der klassenlosen Klassengesellschaft. Ich meine, das ist natürlich selber ein hilfloser Begriff jetzt von dem Adorno und vielleicht stimmt es in Bezug auf die 40er Jahre oder so, aber ich würde jetzt sagen, das ist selber so ein bisschen begriffslos und ich meine, das hat ihr ja dann noch gar nicht so im Sinn gehabt. Also zum Beispiel diese Entwicklungen zu dieser nivellierten Mittelschichtstandsgesellschaft von dem
Schelsky.
Ja, genau, der Schelsky. Und sowas, das hat er ja noch gar nicht gehabt und ich kann mich aber auch bei ihm dann auch noch daran erinnern, dass er dann dieses Schelsky-Ding auch zurückweist und so. Was ich jetzt nicht so zurückweisen würde. Der stellt es halt nicht in einen kapitalismuskritischen Zusammenhang, der Schelsky, aber ich würde das nicht zurückweisen. Und ich meine, der Adorno hat halt dann manchmal auch ein bisschen ein Blödsinn manchmal gesagt. Also ich denke, irgendwie hat es ja die kritische Theorie mit den Klassen eigentlich gar nicht so gehabt. Ne? Und irgendwie, sondern eher mit dieser Verdinglichung und Entfremdungsproblematik. Und irgendwie gehört es jetzt aber halt so zu diesem klassischen marxistischen Konzept auch dazu. Und da war dann halt der Adorno, also vielleicht auch etwas hilflos, was macht er jetzt mit den Klassen? Und dann kommt es so als kontingentes Moment sozusagen manchmal dann so hinzu. Ne? Ja.
Zu dem klassenlosen Gesellschaft. Ne? Dieser Begriff ist ja harmonisierend, so wie er gebraucht wurde. Ne?
Klassenlose Klassengesellschaft.
Klassenlose Klassengesellschaft.
Ah, das ist toll. Ich kenne das nur aus klassenlose Gesellschaft. Ja, alle sind gleich und fühlen sich wohl und haben sich lieb. Ja. Das kann man aber auch destruktiv fassen. Nämlich, das löst sich auf in den Kampf tendenziell aller gegen alle auf allen Ebenen. Ja.
Das stimmt. Aber das ist mir auch zu verkürzt, weil ich will ja gerade sagen, diese Klassen gibt es nicht mehr, aber deswegen gibt es ja trotzdem soziale Stratifizierungen als Struktur. Und du kannst es dann nicht einfach so hopsartig dann so im Kampf aller gegen alle. Das stimmt irgendwo auch, was du jetzt sagst, aber das würde irgendwie, denke ich, auch so die verfallende kapitalistisch-patriarchale Gesellschaft und deren Logik verfälschen, wenn man das dann einfach von den Klassen zum Einzelnen dann auflöst.
Ja, natürlich gibt es eine Struktur, ne? Auch Exit in Krise zum Beispiel.
Ja, aber das ist irgendwie was anderes, das kannst du nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
Ja, vielleicht, wenn du sagst Verwilderung des Patriarchats, oder? Und da hat man immer das Gefühl, hätte mal sowas gegeben wie ein gutes Patriarchat, von dem das dann wegverwildert. Aber es ist ja eigentlich, entweder es sind ganz kurze Phasen oder auch wieder ein Minderheitenprogramm, wo das vielleicht geht, ist es nicht immer so was ganz Labiles und ständig eigentlich.
Das kann schon sein, dass das was Labiles ist, aber trotzdem, also es ist immer im Fluss, im Prozess, das ist schon klar. Ne? Aber es ist trotzdem so, dass du irgendwo sagen kannst, also dass es in den letzten Jahrzehnten sozusagen dieses Labile noch einmal eine andere Qualität des Labilen erreicht. Ne? Also wo das dann was ist, was dann sozusagen in den Niedergang übergeht. Weil du kannst ja dann schon auch sagen, es gibt auch verschiedene Phasen, also so innerhalb des Kapitalismus, angefangen von seiner Konstituierung oder sonst noch was. Das waren aber dann trotzdem irgendwie relativ stabile Zuschreibungen, also die sich dann innerhalb dieser Struktur des Kapitalismus, wenn er sich dann eben so auf der Grundlage auf seinen Grundlagen zu prozessieren beginnt, wo sich da was zu verstetigen beginnt und wo dann auch sozusagen ein Vergesellschaftungsgrad irgendwie größer wird und wo das dann auch zu Verstetigungen führt, die dann später im Zerfall dann eben, eben verwildern halt diese Prozesse. Und es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe das ja ausdrücklich gesagt, dass so, sowohl irgendwie in früheren Zeiten, in vorkapitalistischen Zeiten, als auch in anderen Kulturen, früher, aber zum Teil auch heute, sich das kapitalistische Patriarchat dann empirisch ja dann auch anders darstellen kann. Wenngleich man gleichzeitig halt feststellen muss, dass natürlich bestimmte Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit ausgehend vom Westen sich da drüber gelegt haben, noch bis in diese, kann man noch bis in den Slums von Kalkutta kannst du das halt nachverfolgen oder sowas, wie die Claudia von Werlhoff mal gesagt hat, in den 80er Jahren schon. Und da musst du halt verschiedene Ebenen auseinanderhalten, denke ich mir. Und da ist dann eben wieder so das mit diesem Programm der Nicht-Identität oder dieser Kritik der Identitätslogik also aufzugreifen. Sowohl die Struktur als auch das, was aus der Struktur herausfällt, dem gleichermaßen Rechnung zu tragen. Und das ist, denke ich, halt auch der wichtige Punkt. Weil ansonsten, wie du das sagst, ist das ja so, das könntest du ja für den ganzen Kapitalismus sagen, da könntest du dann gar nichts Festes mehr irgendwo sozusagen festmachen, wie das der Marx ja auch im Kapital macht. Du musst erst einmal was festmachen, um das dann auch sozusagen verflüssigen zu können. Also deswegen ist es ja dann auch so, was der Knut jetzt da gesagt hat mit diesen Formeln und mit dem, was der Marx dann auch so im Kapital oft irgendwie so als Fixum dargelegt hat, so Bestimmungen und sowas, wo dann immer dieses große Problem da ist, dass das eben, wie der Knut eben sagt, also nicht Bestandskategorien sind, einerseits musst du das festmachen, auf der anderen Seite sind es aber gleichzeitig auch Flusskategorien. Und da denke ich mir, das hat dann auch so methodologische Implikationen, die man sich da angucken muss. Das kannst du nicht irgendwie einseitig irgendwie bloß auf dieser Ebene, ist es jetzt so oder ist es jetzt nicht so, machen. Gleichzeitig musst du natürlich auch immer dieses methodologische dann vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Veränderungen sehen.
Ja. Ich habe das eigentlich immer so verstanden, die Verwilderung, nicht, dass es vorher was Positives gab.
Ja, mit Positiver das Ganze.
Von vornherein ist der Begriff des Patriarchats im Kontext von Wertabspaltung negativ.
Ja,
das stimmt.
Ja.
Und der Begriff der Verwilderung bezeichnet lediglich eine Modifikation in dem historischen Prozess.
Genau.
So habe ich das verstanden.
Genau. Mit Wertungen hat es gar nichts zu tun. Um Gottes Himmels Willen, ich will doch nicht zur Hausfrauen-Ehe irgendwie in den 50er Jahren zurück. Ja, Peter.
Ja, Verwilderung meint ja auch, dass so eine patriarchale Identität ja gar nicht mehr richtig herstellbar ist. Wie so zu früheren Zeiten, wo so männerbündische Strukturen wirklich auch staatsfremd waren. Das äußert sich auch heute immer mehr in marodierenden Terrorbanden in Amokläufen und so weiter. Und auch noch diese Einforderung von irgendwelchen Rechten. Jetzt wollen wir mal wieder endlich richtige Männer sein. Ne? Also, wo das halt auch in Terrorismus halt irgendwie übergeht, wie dieser Jack Donovan, der ja meint, man muss halt irgendwie, um richtiger Mann zu werden, lernen, alten Wildschwein zu jagen. Da haben sie einen Scheiß, wo halt auch der Volker Weiß meint, dass diese Jack Donovan-Anhänger sich eigentlich auch genauso dem IS anschließen könnten.
Ne? Also, ja, genau.
Also, das meint man ja auch mit Verbildung.
Ja, und das sie das gleichzeitig gar nicht verwirklichen können.
Ja, genau. Das,
also das ist,
das ist gar nicht wird das Ganze halt auch, ne? Weil dann suchen nach Schulden. Ne?
Die Sandrine wollte auch was sagen.
Ich wollte nur sagen, es gab nicht eine geringe Anzahl von Frauen, die nach IS gefahren sind.
Ja.
Was macht man damit, also theoretisch?
Ja, aber das ist doch irgendwie nichts. So Patriarchat und solche Sachen. Das ist ja nicht so, dass ich das jetzt irgendwie in dem Sinne empirisch irgendwie sehe, dass das jetzt irgendwie die einzelnen Frauen sind, jetzt du bist jetzt das oder sowas, sondern das sind ja dann auch Normen. Also das ist ja dann was, was irgendwie Männer und Frauen umfasst. Also es war ja nicht dauernd so, das ist ja nicht dieses alte Repressionsmodell, also zumindest vertrete ich das nicht. Frau wird ständig irgendwie mit Gewalt unterm Deckel gehalten und kriegt Schläge und sonst noch was, sondern ohne dass da Frauen dann diese patriarchale Ordnung auch weitgehend mitgetragen haben, wäre es ja gar nicht so, dass sich das so lange gehalten hat. Und das sind ja dann auch so Sachen mit dem Frauen sind auch beim IS und so. Es ist natürlich auch so, in dieser Zeit der Verunsicherung dieses kapitalistischen Patriarchats werden dann Haltepunkte gesucht. Sei es im IS, sei es in irgendwelchen rechten Ideologien oder sei es auch in alten Klassenkampfkonzepten, wo man dann irgendwie, je mehr das Chaos sich ausbreitet, sozusagen man einfach eine Ordnung haben will und man dann Pflöcke reinstampft in den Sumpf sozusagen oder das halt möchte. Und in dem Kontext sehe ich das. Also ich bin da auch überhaupt nicht so der Meinung irgendwie von so einem Primitivfeminismus irgendwie, also alle Frauen werden jetzt einfach bloß unterdrückt und also ich gehe da von einer Struktur aus, die alles so umfasst, erstmal, also und in bestimmten historischen Zeiten, also so kommt es dann eben halt auch zu Aufständen und Rebellionen sozusagen, ne? Und da muss man halt dann auch, das ist nicht einfach dann, jetzt werden wir alle toll widerständig und es gehört schon immer zum Kapitalismus, sowas gibt es ja auch ganz viel, also im Operaismus oder sowas, sondern, also wo der Widerstand dann schon fast das den Kapitalismus produziert sozusagen, sondern wo ich davon ausgehe, das sind dann selber Entwicklungen in dieser Fetischgesellschaft, die das dann halt auch bewirken. Also das heißt jetzt nicht, dass das unabhängig von den Individuen passiert, aber du kannst es nicht alles irgendwie wie diese Federici oder so, diese Silvia Federici zum Beispiel, diese Operaistin, dann irgendwie dauernd lodert der Widerstand und...
Ich hätte noch eine Verständnisfrage dazu, und dann hat er erklärt, dass Rassismus und Sexismus als Gegenwiderspruch erklären. Sie schreiben sich ja allerdings auch selber auf die Fahnen, dass sie genau das nicht tun. Das fand ich etwas verwirrend, weil sie behaupten, sie würden Rassismus und Sexismus als Wesen der Gesellschaft verstehen und so weiter. Und könntest du vielleicht nochmal erklären, wo du da deren Logiken siehst, wie sie es dann tatsächlich doch ableiten?
Also im Grunde genommen ist halt so dieser Arbeiterbewegungsmarxismus, den sie jetzt irgendwie umzudeuten versuchen, auch was halt so soziale Dienstleistungen und Reproduktionstätigkeiten angeht, halt umdeuten. Und das ist für sie im Grunde genommen so das analytische, das theoretische Fundament. Und das ist dann so, das habe ich eigentlich genau versucht in diesen Zitaten, darum habe ich da eigentlich auch so relativ sorgfältig zitiert, das aufzuzeigen versucht, wie sie das dann letztendlich dann doch alles auf diese Klassengesellschaft dann halt reduzieren und wo dann tatsächlich dieser Arbeiter für sie so ein Fixpunkt ist, sozusagen. Ne? Und ich meine, ich weiß halt von dieser Patachari, oder wie man die ausspricht, also ich war ja mal in Kroatien, in Zagreb, und ich habe da so ein Referat gehalten, eben zu meiner Wertaufspaltungskritik. Und die haben da eben auch diese Aruza eingeladen und die haben dann auch diese Patachari eingeladen und so. Und die haben mir halt jetzt da so geschrieben, dass die Patachari irgendwie selber auch gesagt hat, als sie bei denen war, dass sie ja Traditionsmarxistin ist. Also das war dann irgendwie, das ist nicht irgendwie was jetzt meine, dass ich das jetzt da reinlese oder so, sondern das ist die Basis und das andere wird irgendwie sozusagen als sekundär irgendwie dazugenommen. Das ist schon so, da muss man halt dann auch also Aruza und Co. müssen dann halt auch dieser postmoderne Respekt zollen oder irgendwie dem halt nachkommen. Und ich meine, es ist halt auch ein Problem, es gibt auch in so einem Buch von der Aruza Einführung in den feministischen Marxismus oder weiß nicht genau, wie das heißt. Und ich meine, die hat halt da als Hintergrund tatsächlich, die nimmt noch diesen ganzen Ostblock-Sozialismus und irgendwie die Frauenbewegung da, was weiß ich, Kolontai und so weiter und so fort, das ist für sie der Ausgangspunkt. Ne? Das ist für sie der Ausgangspunkt. Und scheiße, da kam dann halt der Stalinismus da irgendwie, der war dann irgendwie halt schon daneben und so. Und der war dann ein Rückfall und so. Aber das ist ihre Basis. Ja.
Ich glaube, was du ja heute angesprochen hast, das ist, glaube ich, generell so ein anachronistisches Klassenkampfverständnis von Kapitalismus, also gleichzeitig durch dieses postmoderne Denken hindurch oder
ja.
Umdenken hindurchgegangen ist. Und deshalb können die dann auch so Sachen behaupten wie, naja, man muss ja die Revolution in die Produktion umdefinieren, also solche Blödsinnigkeiten
der
postmodernen Umdenkformen möglich. Und dann fällt das als Widerspruch nicht mehr auf, wenn ich mich dann hinstelle und behaupte, ich erkläre das ja nicht zu einem Nebenwiderspruch, obwohl ich das faktisch tue. Und das funktioniert irgendwie nur durch diese, dass das irgendwie das 20 Jahre irgendwie davon abgesehen, dass da von Klassenkampf eh nicht und von Kapitalismus nicht die Rede war. Und jetzt entdeckt man dann wieder so diese Klassenkampfkonzepte, die aber schon irgendwie gefiltert sind durch dieses.
Genau.
Postmoderne
und am liebsten würden sie eigentlich hinter die Postmoderne zurückgehen. Bloß scheiße, irgendwie jetzt sind da die gesellschaftlichen Veränderungen da und irgendwie Sexismus und Rassismus, das sind jetzt halt auf einmal irgendwie tatsächliche Probleme, die haben sich bemerkbar gemacht. Eigentlich ist das so die Haltung, scheiße, irgendwie jetzt müssen wir das irgendwie mit einbeziehen und eigentlich wird man da am liebsten noch die alte Frauenbewegung Kolontai und sowas da abfeiern und so, aber das kommt uns jetzt halt so dazwischen. Also ich meine, bei der Nancy Fraser irgendwie, die hat also mittlerweile irgendwie da zum Teil eine Arbeitertümmelei, also die unerträglich ist. Die war ja früher mal so eine Mischung aus Foucault und Adorno und da sagt sie auch in so einem Band, das ist so eine Diskussion mit der Rahel Jägi und so, irgendwie sie ist jetzt da durch die ganzen gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahre und so, wie sie da jetzt halt wieder mehr auf den Dampfer gekommen. Man müsste halt die Ökonomie und dann auch die Klassenfrage wieder irgendwo so mit reinnehmen und so. Und da gibt's halt so einen Aufsatz von ihr so in dem Band Die große Regression, also wo sie dann halt tatsächlich irgendwie, also wo das so ein Poolen ist, dann irgendwie so um diesen konstruierten Arbeiter in den Brachen, und also in den Industriebrachen, die ja dann da irgendwie den Trump gewählt haben und so diese ganzen Sachen. Also es ist da wirklich irgendwie auch so eine Restauration aus Hilflosigkeit sozusagen hat da stattgefunden. Und das ist übrigens auch so, was diesen Storchilow da angeht und so diesen Peter Noack, wenn da geschrieben wird, Solidarität statt Mitleid, also was ich so den Eindruck habe, das ist irgendwie ein wahnsinniges Selbstmitleid dieses abstürzenden Mittelschichtlers, der dann irgendwie so sagt, aber ich bin doch, komm eigentlich im Grunde genommen zuerst. Ne? Und da wird dann alles andere drunter subsumiert. Also das sehe ich da eigentlich eher. Und das ist wirklich eine allgemeine Tendenz. Ne? Und ich denke auch, dass man da nicht hinter die Postmoderne zurück kann. Also das waren einfach reale Sachen, wo dieses alte Patriarchat, wo die gesellschaftlichen Verhältnisse sich halt verändert haben und wo tatsächlich Rassismus, Sexismus, und so, das war ja früher gar kein so ein Problem. Das ist ja erst in den letzten Jahrzehnten irgendwie aufgekommen. Und das war ja in der Postmoderne auch was explizit gegen diesen Traditionsmarxismus gerichtet war. Gegen dieses Haupt- und Nebenwiderspruchsdenken. Das ist ja irgendwie das, was zum Beispiel auch den ich ganz schräg finde, aber trotzdem ist es ein richtiges Moment in dem Ganzen, diesen Postkolonialismus danach ausmacht. Dass da irgendwie nämlich schon gesagt worden ist, die Weißen und irgendwie auch so die weißen Arbeiter, also auch, ne, die haben sich da, die haben sich da zur Norm gesetzt und so. Und alles, die sind halt am Mittelpunkt. Und du kannst jetzt halt nicht einfach sagen, jetzt gehen wir da wieder zurück und jetzt haben wir da wieder unsere Ruhe sozusagen, unsere analytische Ruhe, ne, und bringen das dann halt irgendwie so äußerlich dazu mit dem Rassismus und Sexismus, sondern also man muss diesen gesellschaftlichen Veränderungen da wirklich Rechnung tragen. Und ich denke, das setzt auch so voraus, dass man sich in der Theorie auch verändert und dass man dann nicht dauernd Versatzstücke aus dem Alten nehmen kann und das dann so zusammenzustückeln. Ja.
Du stellst ja kritisch dar, so wie ich das sehe, im Wesentlichen den sich als links selbst etikettierenden Feminismus. Hm. Ist das, oder liege ich da falsch? Wie ist denn das, sagen wir, in Anführungszeichen bürgerlichen Feminismusforschung, die es ja auch gibt, glaube ich, also ich habe da keinen Überblick, keine Ahnung, was passiert da eigentlich?
Also es naja.
Ist interessant, sich das mal anzuschauen, ob sich diese Kritik, die du an diesen sich selbst als links etikettierende Feministin, ob das da auch sichtbar wird. Dieser Veränderungsprozess, weiß nicht, wie man das beschreiben soll.
Naja, das ist ja so, ich meine, mit dieser ganzen Queer-Geschichte und so und mit diesem ganzen, ging ja von der Frauenforschung zur Genderforschung über, das Ganze. Und im Grunde genommen war das jetzt nicht so, so ein richtig liberalen Feminismus, so einen ausgewiesenen hat es da eigentlich weniger gegeben. Sondern das war dann halt so, man hat halt dann gesagt, Frauen und Männer, das sind halt Konstrukte, das ist halt so diese Heteronormativität und das schließt dann andere Sexualitäten aus und es schließt auch dann, weil ja auch Rasse und sowas, also der irgendwie ein Konstrukt ist und sowas, also und in die Richtung ging das eigentlich. Also so mit so einem also ich kenne jetzt eigentlich gar keine so Forschungen, also die jetzt da so in liberaler Absicht geschehen sind, sondern oft wird dann ja auch von diesen Feministinnen, von diesen Linken dann auch, startet ja auch so ein Angriff auf diesen dekonstruktivistischen Feminismus. Und was da angegriffen wird jetzt von Aruza und Co., das sind ja so Leute wie die Clinton oder sowas, ne? Ich meine, man muss natürlich auch sagen, das kann schon noch hinterherkommen, das mit diesen Forschungen und das Ganze. Weil du siehst ja, das mit dem Feminismus ist ja nichts, was auf links beschränkt ist. Du hast irgendwie ja auch die von der Leyen und alle möglichen. Also das ist ja so. Also das kann schon sein. Aber trotzdem ist es halt schräg, wie Aruza und Co. das machen, weil das ist ja dann auch eine Reaktion darauf, dass ja Sexismus tatsächlich auch auf der Ebene existiert. Und die versuchen das unter diese 99% zu fassen, unter so einen Klassenkampffeminismus halt. Und da habe ich eigentlich versucht, jetzt in dem Referat, es war vielleicht etwas kompakt formuliert, das so ein bisschen aufzudröseln. Aber es kommt auf die Homepage, Leute, und es kommt und dann könnt ihr das alles noch einmal in der Ruhe nachlesen. Muss jemand noch was loswerden?
Vielleicht können wir heute Nachmittag vielleicht auch nochmal, so wie wir das jetzt heute Nachmittag angelegt haben, kommt das vielleicht nochmal wieder. Können wir vorstellen.
Ja, also ich bin zu allem bereit.